Bleiben Sie aktiv und zusammen mit uns nah am Marktgeschehen. Alle Episoden finden Sie auf www.chartered-investment.com/podcast.
Herzlich willkommen bei Funds in 15 Minutes, neue Episode, heute mit Christian Jasperneite. Hallo Herr Jasperneite, grüße Sie.
Ja, hallo, schön, dass ich mal in dem Podcast dabei sein darf. Ich bin ganz gespannt.
Sehr schön, sehr schön. Ja, meine Freude ist ganz bei mir. Herr Jasperneite, so als Warm-up, wie ganz typisch in unserem Podcast, wir wollen 15 Minuten ein Stück weit über makrogetriebene, aber natürlich konsequent fondsbezogene Themen unterhalten. Aber zunächst zu Ihnen. Wofür werden Sie morgens bezahlt? Worauf kommt es bei Ihnen an?
Ja, gute Frage. Ich bin Chefstratege bei Warburg. Ich sitze schon seit vielen Jahren, seit 2009, davor im Family Office der Warburg-Gruppe. Ich bin echt schon so ein Urgestein hier im Haus. Die Frage ist, was ist so die Job Description eines Chefstrategen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat sich im Laufe der letzten Jahre immer wieder so ein kleines bisschen verändert. Aber grundsätzlich kann man sagen, man ist eigentlich zuständig für das Thema strategische Allokation, taktische Allokation, Produktentwicklung, nicht so sehr Wertpapierselektion. Also es geht nicht darum, wenn ich morgens aufstehe, dass ich mich frage, kaufe ich heute die Daimler oder die BMW? Da haben wir Portfolio Manager, die sich darum kümmern und die da viel tiefer drin stecken, als ich jemals erschaffen werde. Aber wenn es darum geht, was brauche ich grundsätzlich für eine Aktienquote oder mache ich das in Amerika oder Europa oder China, nehme ich Staatsanleihen, Corporates, Duration, Bonitäten, das sind so die Themen, die logischerweise den Chefstrategen beschäftigen, wo man versucht, so die groben, großen Wellen abzugreifen. Es geht nicht darum, jeden Tag die Welt neu zu erfinden, sondern eher mal alle paar Monate, manchmal nur alle Quartale zu sagen, so jetzt ändert sich ein bisschen was und das muss in den Portfolios dann auch stattfinden.
Ja, spannend, spannend. Wo wir gerade schon mal in einzelnen Themen sind, und zwar Indikatoren. Wenn Sie, Herr Jasperneite, jetzt die drei wesentlichen Indikatoren nennen müssten, wo Sie sagen, das sind Must-Watch-Indikatoren, Inflationstrends, Credit Spreads, Einkaufsmanager-Indizes. Welche sehen Sie da aktuell und warum?
Ja, früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, IFO-Index, noch ein ISM, PMI, vielleicht noch Inflationserwartung. Ich würde heute die Konjunkturdaten ausklammern. Das ist so, dass wir seit ungefähr 15 Jahren mal war, wo ich jede Nacht alle Daten wegschreiben, die quasi tagsüber oder auch in der Nacht gekommen sind. Wir haben so ein Set, ich sag mal, von 200 konjunkturrelevanten Zeitreihen, die wir mal identifiziert haben und haben gesagt, so, wir schreiben das jeden Tag weg. Der Vorteil ist nämlich der, dass man dadurch im Nachhinein feststellen kann, welchen Einfluss hatten wann welche Daten. Jetzt könnte man sagen, ja, das steht doch auch in Datenbanken, kann ich doch bei Data Stream oder Factset auch sehen. Ja und nein. Das Problem ist, dass diese Datenbanken nicht einem im Rückblick genau sagen, wann wurden die Daten veröffentlicht. Die werden halt einem Tag zugeordnet, gemappt quasi im Monat. Aber es ist nicht genau der Tag, an dem sie tatsächlich veröffentlicht wurden. Und wenn die Daten revidiert werden, dann bekomme ich halt ein paar Jahre später auch immer nur die revidierten Daten, aber nicht die Daten, die ursprünglich veröffentlicht wurden. Aber das ist ja das, was in dem Moment marktrelevant war. Das heißt, wir schreiben alles selber weg, können damit eigentlich so eine Art Echtzeit-Konjunkturindex weltweit auch rechnen und haben festgestellt, dass es Zeiten gab, dass da war der sehr, sehr relevant für taktische Allokation und das Schlimme ist, der ist heute gar nicht mehr relevant. Man hat das Gefühl, Märkte gucken überhaupt nicht mehr auf Konjunkturdaten und wenn sie es tun, dann antizipieren sie sehr effizient Konjunkturdaten. Das heißt, wenn ich jetzt wüsste, was die Daten in 6 oder 12 Monaten machen werden, dann hätte ich damit auch noch ein gewisses Edge. Aber zu glauben, dass man quasi mit Daten, die in Echtzeit veröffentlicht werden, dass ich damit auch noch eine gute taktische Allokation hinbekomme, die nach vorne Performance produziert. Das war vor 10 Jahren so, das ist heute nicht mehr so. Die Märkte sind viel effizienter geworden. Der Fokus hat sich ein bisschen gedreht auf monetäre Aspekte. Insofern ist Inflationserwartung wichtig, Geldmenge, also alles, was irgendwie damit zusammenhängt, die Geldpolitik zu antizipieren, das können auch durchaus politische Aspekte sein. Also wenn Trump jetzt zum Beispiel immer mehr den Druck erhöht, auf die amerikanische Notenbank eine sehr lockere Geldpolitik zu betreiben, das sind Sachen, die heute entscheidend sind. IFO, PMI, ISM, alles nice to have, aber letztlich eigentlich für den Markt nicht mehr relevant.
Sie haben jetzt mehrfach auch von der Auslese von Konjunkturdaten gesprochen. Ja, wenn Sie beurteilen wollen, und zwar, was aus Ihrer Sicht von Medien, Politik und Anlegern aktuell an Konjunktur am häufigsten missverstanden?
Ja, also missverstanden wird gerade im politischen Bereich zum Beispiel die deutsche Industrieproduktion. Da gibt es viele Leute, die das insofern gesund beten oder da, sage ich mal, unkritisch dran gehen, weil sie sagen, ja, wir hatten ja viele Jahre, da ist sie gestiegen und jetzt geht sie seitwärts auf hohem Niveau. Das ist doch toll und muss uns keine Sorgen machen. Wir können halt nicht mehr wachsen, aber es geht doch irgendwie noch seitwärts. Und da würde ich sagen, naja, zum einen, so richtig geht es nicht seitwärts, es geht schon leicht nach unten und wir dürfen niemals den Fehler machen, uns isoliert zu betrachten, sondern wir müssen immer schauen, was macht der Rest der Welt. Wir sind eingebettet in eine, sag ich mal, vernetzte globale Wirtschaft. Klar, Globalisierung war vor 10 Jahren vielleicht noch intensiver als heute. Wir haben jetzt eher so eine Fragmentierung, aber wir müssen uns doch trotzdem immer noch messen mit anderen Ländern. Und wenn man das mal macht, dann sind wir in unserer Industrieproduktion ein einziges Desaster, weil wir seit ungefähr seit 2017 uns nur noch seitwärts bewegen, was von vielen immer noch als hinreichend gut gefeiert wird. Aber der Rest der Welt ist weiter gewachsen, sodass wir relativ seit 2017 wie eigentlich kein anderes Land der Welt wegkippen nach unten. Und insofern halte ich es für extrem gefährlich zu sagen, ja, auf Niveauebene isoliert betrachtet, das ist ja nicht so schlimm und deswegen passt das schon. Nein, relativ zum Rest der Welt kippen wir weg und das ist ein totales Wahnsinn. Nein, wir erleben gerade zumindest mal relativ zum Rest der Welt eine Deindustrialisierung in Europa. Die ist jetzt nicht so kapitalrelevant. Das heißt, im DAX sieht man das jetzt nicht so richtig, weil die DAX-Unternehmen sowieso ihre Gewinne gar nicht mehr in Deutschland produzieren, sondern im Rest der Welt. Aber der DAX hat ja nichts mit der deutschen Volkswirtschaft zu tun. Also als Volkswirt blutet mir das Herz. Wir verlieren hier Fähigkeiten und England, Amerika und andere Länder haben endlich auch gezeigt, wenn man diese Fähigkeit mal verloren hat, ist es ganz, ganz schwer, die wieder zurückzubekommen. Fast unmöglich. Deswegen jeder Monat, wo wir mehr Insolvenzen haben, wo nochmal wieder Arbeitsplätze industriell abgebaut werden, das ist eine Entwicklung, die nicht mehr gut zu machen ist. Und diese Dramatik haben leider viele noch gar nicht verstanden.
Trübe Aussicht, die Sie da zeichnen, ja, Herr Jesper Neite. Kommen wir nochmal dazu. Ich las im Private Banking Magazin von Ihnen, da betitelte man Sie mit einem der einflussreichsten Fondsselekteure Deutschlands. Ja? Großes Lob, ja, wenn Sie als solcher, als Fondsselekteur oder auch als Marktkenner einmal den Tellerrand Deutschlands sozusagen für den Moment verlassen und sagen, die geopolitischen Spannungen global gerade deutlich zunehmen. Ja, wie verändern diese geopolitischen Spannungen nicht nur die einzelnen Volkswirtschaften, sondern potenziell auch Fondsplätze, ja, Finanzzentren, Anbieter, den Markt, den Anleger?
Ja, ganz spannende Frage. Ich glaube, das Thema Geopolitik wird in seiner Bedeutung auch noch unterschätzt in Deutschland, weil wir eigentlich nicht gut da drin sind oder keine richtig, sage ich mal, gute Erfahrung mehr haben, geopolitisch zu denken. Wir denken, Wohlfahrt fällt irgendwie vom Himmel und alle haben sich immer lieb und Handel findet statt zum gegenseitigen Vorteil. Das hat ja auch viele Jahre funktioniert. Inzwischen wird Handel eigentlich eher von vielen Ländern als geopolitische Waffe eingesetzt. Und wenn Amerika einen Blick auf Venezuela wirft, dann geht es nicht nur um Öl, sondern um seltene Erden. Und wenn man droht, in Grönland einzumarschieren und damit eigentlich vielleicht die NATO zu zerstören, geschieht das auch mit Blick auf ganz knallharte geopolitische Interessen. Genauso wie China agiert. China hat vor 5 Jahren gesagt, wir wollen vom Rest der Welt unabhängig sein, aber wir wollen, dass der Rest der Welt von uns abhängig ist. Knallhartes geopolitisches Denken. Das haben wir noch gar nicht so richtig verstanden, was das bedeutet. Und das hat eben auch eine Relevanz für Kapitalmärkte. Und deswegen bin ich total froh, dass Sie das ansprechen. Ich glaube nämlich, so auf der Metaebene muss das nicht zwingend bedeuten, dass deswegen jetzt demnächst die Aktien massiv fallen. Ich glaube, wir werden immer noch Performance machen können und Gewinne werden global auch weiter steigen. Aber sie werden vielleicht in anderen Bereichen stärker steigen. Also das, was wir jetzt so 20 Jahre erlebt haben im Tech-Bereich, das Unternehmen vor allem deswegen immer dann eine extrem gute Performance hingelegt haben, wenn sie global produziert haben und global verkauft haben. Dieser extreme Fokus auf globale Wertschöpfung, auf globale Logistik, das, glaube ich, wird sich ein bisschen ändern. Und man muss in der Selektion, glaube ich, in Zukunft ein bisschen darauf achten, Aktien auszuwählen, die bei geopolitischem Stress etwas resilienter sind. Und dann ist man eben auch beim Thema Asset Management, Fondsgesellschaften, denn die haben eigentlich in dem Bereich bisher gar nicht so viele Produkte. und müssten sich eigentlich mal Gedanken machen. Und das ist etwas, was mich als Produktselektor sozusagen dann auch umtreibt. Wie kann ich quasi Produkte finden, ETFs, aktiv gemanagte Fonds, die halt eben das Thema Resilienz etwas expliziter spielen, als das bisher der Fall ist. Also ich glaube, das ist das große Thema für die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre.
Würden Sie behaupten, wir haben es ja eingangs und auch gerade auch nochmal angeschritten, die Trump'sche Wirtschaftspolitik. Ja, würden Sie behaupten, dass der Vorstoß Trumps in Bezug auf seine volkswirtschaftlich teilweise ja durchaus auch fragwürdige volkswirtschaftliche Attitüde und Politikkurs dazu führt, dass der binneneuropäische Markt an größerer Attraktivität gewinnt, also dass durch eine, nehmen wir mal plakativ ausgedrückt, führt eine schlechte US-Politik zu einem per se stärkeren Europa?
Also die Tendenz ist da. Ich glaube, alles das, was in Amerika jetzt passiert, aber auch in China, also auch China ist ja gerade dabei, uns mit dem Thema seltene Erden zu erpressen, wird auch jetzt gerade nicht mehr so groß diskutiert, aber auch da sind wir eigentlich einer geopolitischen Situation ausgeliefert. Das alles führt dazu, dass wir versuchen müssen, autonomer zu werden. Und autonomer heißt, Fähigkeit zurückzuholen. Und dann kann daraus auch eine Stärkung entstehen. Aber das ist ein Prozess. Und wir werden ja nicht autonomer in vielen Bereichen, weil wir sagen, wir wollen das jetzt mal hinkriegen und 2 Jahre später hat das geklappt, sondern das ist ein Weg und der muss gestaltet werden. Wir müssen auch wollen, dass man diesen Weg geht. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass wir in Europa natürlich mit 27 Stimmen reden und das alles sehr diffus ist und sehr zerfasert. Insofern gibt es eigentlich die faire Chance, dass uns das langfristig stärker macht. Aber wir müssen die Dramatik als solche auch erkennen. Und da fehlt mir noch so ein bisschen in der Breite die Erkenntnis, ehrlich gesagt. Deswegen, die Chance ist, finde ich, nur bei ganz knapp über 50%, dass das am Ende zu einer wirklichen Stärkung führt. Das kann auch im Desaster enden, weil wir nicht die Zeichen der Zeit richtig lesen.
Ja, verstanden. Ja, absolut, absolut. Herr Jasperneide, wir kommen mit unseren 15 Minuten fast schon zu einem Ende. Vielleicht nochmal so 2, 3 Kleinigkeiten zum Abschluss. Und zwar ganz konkret auf den Fondsanleger konzentriert. Ja? Was würden Sie sagen? Was müssen Anleger heute aushalten können, um nicht zum schlechtesten Zeitpunkt zu handeln? Also jetzt mal unter dem Stichwort Behavioral Finance in 20 Sekunden.
Zähne zusammenbeißen und nicht nervös werden, wenn es mal 10 oder 15% Rückschlag gibt an Aktienmärkten, weil die gibt es andauernd, wenn man sich die Historie anschaut. Und wenn ich einen Investmenthorizont habe von 3, 4, 5, 6, 7 Jahren, das sollte man immer haben als Investor, dürfen einen 15% Rückschlag nicht schocken. Wenn sie das tun, darf man einfach nicht investieren im Aktienbereich. Deswegen, solange, sage ich mal, nicht systemisch etwas richtig schief läuft, so wie wir das in der Finanzkrise hatten 2008, da ist systemisch was schiefgelaufen, solange ist man eigentlich gut beraten, bei Rückschlägen nachzukaufen und nicht zu verkaufen.
Wenn Sie jetzt die Seite wechseln für einen kurzen Moment und nicht auf den Fondsanleger schauen, sondern auf denjenigen, der das Produkt zum Anleger bringt, hätten Sie da gleichsam eine Empfehlung oder gleichsam eine Mahnung, was der Fondsadministrator heute oder der Fondsmanager heute aushalten muss?
Ja, der muss vielleicht aushalten, dass Kunden sich auch mal anders orientieren und möglicherweise den Fokus richten auf neue Themen wie Geopolitik oder auch beim Thema Portfolio-Konstruktion, dass die Skepsis größer wird, dass alleine eine Fokussierung auf Market Cap immer noch richtig funktioniert und auch ständig noch nachgefragt wird. Ich merke aus ganz vielen Gesprächen, dass hinter den Kulissen viele große Investoren, auch Pensionskassen, teilweise Milliardenbeträge investieren, zunehmend nervös werden beim Thema Market Cap-Gewichtung, weil sie sagen, solche Portfolios sind nicht mehr gut diversifiziert. Das hat fairerweise toll funktioniert die letzten Jahre. Aber so langsam wird die Luft so dünn, dass wir eigentlich inzwischen über andere Arten der Portfolio-Konstruktion nachdenken müssen, was dann auch bedeutet, dieses passive Investieren mit ETFs auf Market-Cap-basierter, sage ich mal, Gewichtungslogik hat vielleicht, ich will nicht sagen, einen Höhepunkt erreicht, aber die ganz großen Wachstumsraten sind, glaube ich, langsam vorbei.
Das ist nochmal schön gesagt, unter dem Gesichtspunkt, dass ich nochmal eine Frage stellen muss, und zwar, welche Fragen würden Sie sich als Volkswirt eigentlich von Fondsmanager häufiger wünschen in genau diesem Kontext?
Ein etwas reflektierteres Umgehen mit den Themen, die wir gerade gesprochen haben. Ich habe das Gefühl, dass zu viele, hört sich jetzt hart an, das ist, meine ich jetzt gar nicht so böse, aber es gibt zu viele Portfolio-Manager, die Business as usual betreiben, in einer Zeit, die nicht mehr normal ist. Und das zwingt einen eigentlich dazu, mal sich so ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen, hey, was passiert eigentlich gerade? Muss ich vielleicht nicht Sachen mal etwas anders angehen? Muss ich nicht andere Fragen stellen, mit anderen Selektionskriterien arbeiten, mit anderen Hypothesen arbeiten, zumindest mal darüber nachdenken, dass man das tun müsste? Und das fehlt mir manchmal in der Breite. Da gibt es eine zu große Selbstgefälligkeit, wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass wir auch natürlich jetzt über viele Jahre eine tolle Performance hatten, und dann ist man ja auch happy, weil man kumuliert diese tolle Performance produziert hat, aber das ist leider kein Garant, dass das so unreflektiert die nächsten 5 Jahre einfach so weitergeht.
Herr Jasperneite, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und Bewertung zu den einzelnen Fragestellungen. Ich glaube, man kann zu diesen Themen sicherlich, da sind wir uns beide fest von überzeugt, sicherlich mehr als 15 Minuten verbringen. Insofern noch abschließend die Frage an Sie: Wo kann ich Ihre Einschätzung nachverfolgen, wenn ich nach dem Podcast Lust auf mehr habe?
Auf der Homepage von Warburg oder auch Warburg Navigator, unsere digitale Vermögensverwaltung, haben wir im wöchentlichen Takt so ein Report, den wir dort veröffentlichen. Da kann man unser Weltbild eigentlich alle 7 Tage nachlesen.
Sehr schön. Vielen herzlichen Dank, Herr Jasperneite. Das war Funds in 15 Minutes. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.
Dieser Podcast dient ausschließlich Informationszwecken. Die besprochenen Inhalte stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Bitte treffen Sie Investitionsentscheidungen ausschließlich auf Basis offizieller Verkaufsunterlagen.